Das ist doch ein Paradox, rufen wir aus, wenn wir etwas hören, das sich widersprüchlich anhört. Aber es gibt Paradoxe, die tatsächlich wahr sind. Zwei Tatsachen, die gleichzeitig stimmen, obwohl es uns schwerfällt, sie zusammenzubringen. Eins der faszinierendsten Paradoxe, die ich finde, es ist im Bereich der Naturwissenschaft, es ist, dass das Licht einen sogenannten Welle-Teilchen-Dualismus aufweisen. Das heißt, je nach Experiment oder Beobachtungsmethode verhält sich Licht wie einzelne Partikel oder als Wellen. Eigentlich, das sind zwei Sachen, die, also zumindest Wissenschaftler, nicht zusammenbringen können. Wie kann das sein? Das ist sehr interessant. Solche Ungereimtheiten der Natur, die aber nachweisbar sind, hat sogar der große Albert Einstein ratlos gemacht. In der Bibel gibt es auch ein großes Paradox. Das wird in 2. Mose 34, 6 bis 7 so formuliert. Also Gott selbst stellt sich folgendermaßen vor. Er sagt, ich bin der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das 3. und 4. Glied. Wie kann der gerechte Gott gnädig sein? Wie kann er Übertretung und Sünde, und ich zitiere, keineswegs ungestraft lassen und dennoch Schuld, Übertretung und Sünde vergeben? Um diese Frage dreht sich unsere Stelle und auch der Kern des Evangeliums. Sie ist zentral wichtig, um zu verstehen, wie ein vollkommen gerechter Gott völlig verdorbene Sünde annehmen kann. Es geht um die sogenannte Lehre der Rechtfertigung. Und kurz zusammengefasst, ohne seinen eigenen vollkommenen Anspruch auf Gerechtigkeit zu kompromittieren, versetzt Gott ungerechte Menschen ohne Werke, allein durch den Glauben, in den Status von Gerechten. Es ist das zusammengefasst. Schauen wir uns rein. Vers 21 bis 24. Die Sünde gerechtfertigt. Wir haben in den letzten Wochen ausführlich darüber gehört, dass der Mensch sündhaft ist. Ja, von Natur aus haben wir alle gegen Gott rebelliert. Das gilt nicht nur für die gottlosen Menschen da draußen, sondern auch für die Anständigsten, die Frömmsten. Ja, die durch die Juden zur Zeit von Paulus verbildlich sind. Deshalb hilft auch kein Gesetz, keine Werksgerechtigkeit. Ja, das eigene Tun bringt einen nicht weiter. Um ein Bild von letzter Woche wieder aufzugreifen, sind gute Werke in unserem Zustand der Rebellion gegen Gott genauso wertlos wie gutes Verhalten auf einem Piratenschiff. Oder ein anderes Bild, das ich auch schon mal gehört habe. Es ist, als würde ich Äpfel auf einem toten und verdorrten Apfelbaum dran tacken. Es bringt nichts. Wir sind tot in unseren Sünden. Der Weg, wie Menschen gerecht werden, wie sie eine Gerechtigkeit vorweisen können, die vor Gott gilt, liegt also nicht in der Erfüllung von Geboten, von Werken. Paulus kündigte im Kapitel 3, 19 und 20, was wir letzte Woche gesehen haben, er kündigte an, ihr kommt nicht über diesen Weg in das Leben. Ja, nicht über das Gesetz, nicht über diesen Weg Werke. Das könnt ihr nicht. Versuch's auch nicht. Das war die schlechte Nachricht. Ab heute dreht sich die Geschichte. Paulus benutzt einen sehr starken Begriff, um diese Wende einzuleiten. Also hier wird übersetzt, jetzt aber, das ist sehr, sehr, also mit Nachdruck. Ihr könnt einen Film oder einen Roman vorstellen. Bisher ist alles schief gelaufen und es sieht so aus, dass alle Charaktere sterben werden. Und dann kommt die lang ersehnte Wende. Ja, aus der Asche und aus den Ruinen geht der Held der Geschichte hervor. Das ist diese Art von Wende, die gerade stattfindet. Genauso liegen wir in Trümmern, in Ruinen. Ja, in den Trümmern unserer eigenen selbsterbauten Gerechtigkeit, die nichts wert ist. Und wir sitzen da drauf, verwüstet, verzweifelt, auch trostlos und warten auf das bittere Ende. Aber plötzlich geht ein Licht hervor und erleuchtet uns alle. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, die erscheint. Und die erscheint als Antwort auf den Zorn Gottes, der seit Anfang über uns schwebte. Diese Gerechtigkeit hat nichts mit der eigenen Leistung zu tun, denn sie liegt außerhalb des Gesetzes. Schau Vers 21, außerhalb des Gesetzes. Es ist ohne Gesetz. Mit der Erfüllung von Geboten kommt man nicht dahin. Und dennoch steht sie in keinem Widerspruch zum Gesetz. Das Gesetz stimmt damit überein und weist sogar auf sie hin. Ja, schaut dieser Vers 21 nochmal. Sagt, die Gesetze und die Propheten bezeugen das. Und mit Gesetz und Propheten meint Paulus das Alte Testament. Wir lesen das Alte Testament in der Regel vor allem als interessante Geschichten, aus denen wir Lektionen für unser eigenes Leben ziehen. Und das tun sie. Wir können viel Weisheit daraus schöpfen. Aber viel mehr als das bereitet das Alte Testament den Weg für den Erlöser Jesus. Ja, die bereitet den Weg für das Evangelium. Das Alte Testament legt am Beispiel der Nation Israel dar, wie schwach wir Menschen sind und wie unfähig wir sind, Gott zu gefallen. Es macht deutlich, dass alle Menschen einen Retter brauchen und kündigt an, dass dieser Retter bald kommt. Er wird dafür sorgen, dass Menschen, die in Ungerechtigkeit und Sünde verstrickt sind, dennoch vor dem heiligen und gerechten Gott bestehen können. Das ist die Botschaft der Propheten und auch das von dem Gesetz. Dann als Jesus vor circa 2000 Jahren auf die Erde kam, ist die Gerechtigkeit Gottes dann erschienen, mit der er Menschen, die an Jesus glauben, gerecht spricht, Vers 22. Ja, Gott selbst sorgt in seiner Gnade für Gerechtigkeit. Und er stellt sie uns in Jesus Christus bereit, Vers 24. In anderen Worten, das vollkommene Leben Jesu Christi, ja seine Gerechtigkeit, rechnet Gott ungerechten Menschen an. Und Paulus betont hier, es gibt sonst keinen zweiten Weg. Schau Vers 22 und 23 vor allem. Keine andere Gerechtigkeit gilt vor Gott oder kann vor ihm gelten. Es gibt keinen, der auf eigenen Füßen stehen kann. Denn alle, sowohl Juden wie auch Heiden, sind in Sachen Gerechtigkeit zu kurz gekommen. Also kann keine selbst erarbeitete Gerechtigkeit vor Gott langen. Nur seine geschenkte Gerechtigkeit langt. Entweder seine oder keine. Wenn wir aber seine Gerechtigkeit annehmen, werden wir freigesprochen. Und besinnen wir einen Moment darauf, wie besonders und auch skandalös das ist. Es stehen angeklagten Menschen vor Gott da. Sie haben Hochverrat gegen ihn begangen. Sie haben versucht, ihn umzustürzen. Alle Beweise wurden ausgebreitet. Es gibt keine Zweifel. Selbst die Angeklagten bekennen sich schuldig. Und jetzt kommt das Urteil vom höchsten Richter. Sind alle bereit? Hört, hört, ihr seid von jeder Anklage freigesprochen. Ihr Lieben, das heißt, der schlimmste Sünder hat Hoffnung. Nichts, was wir begangen haben, kann zu groß sein, dass wir nicht freigesprochen werden können. Denn Gott spricht frei, basierend nicht auf unsere Taten, sondern basierend auf seine Gerechtigkeit. Er überkleidet uns in seine Gnade mit der Gerechtigkeit Jesu. Er sieht deshalb nicht mehr die Ungerechtigkeit der Sünde, sondern die Gerechtigkeit Jesu. Jesus erzählte mal eine Geschichte, um diese reiche Gnade Gottes, die uns überkleidet, zu illustrieren. Manche kennen die Geschichte des verlorenen Sohnes. Da war ein undankbarer Sohn, der mit dem Reichtum seines Vaters Haus und Familie verlassen hat und verschwendete alles, sodass er sich bald verarmte und keine andere Arbeit fand als in einem Schweinestall, also Drecksarbeit zu tun. Abgemagert, verhungert, mit dreckigen und stinkenden Gewänden, überlegt er sich, vielleicht probier es nochmal nach Hause zu gehen. Er erwartet eine kalte Reaktion von seinem Vater. Er erwartet einen Vater, der, wenn es gut läuft, ihn höchstens wie einen Angestellten auf Probezeit und Mindestlohn aufnimmt. Stattdessen, bevor er überhaupt ankommt, sieht ihn sein Vater von fern, rennt ihm mit großer Freude entgegen, lässt das beste Gewand herholen und ihn umhüllen und legt einen Ring an seinen Finger, der zeigt, er ist nicht nur Angestellter, der ist mein Sohn. Und wenn das nicht genug ist, lässt er das gemästete Kalb schlachten und veranstaltet eine große Party, weil dieser einst rebellische, undankbare Sohn wieder nach Hause gekommen ist. Ihr Lieben, so sieht die Rechtfertigung von Sündern aus. Mittellose, arme, nackte Menschen, die selbst verschuldet in dieser Situation sind, sie werden, wenn sie umkehren und zurück zu Gott kehren, angenommen. In seiner Gerechtigkeit überkleidet, umhüllt. Durch die reiche Gnade Gottes viele reich gemacht. Habt ihr das schon erlebt? Wenn ja, könnt ihr in das Loblied einstimmen, das der Prophet Jesaja 700 Jahre vor Christus geschrieben hat, als er die Zeit von Jesus Christus voraussah. Jesaja 61, 10 und 11, da schreibt er: Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Denn gleich wie das Erdreich sein Gewächs hervorbringt und ein Garten seinen Samen sprossen lässt, so wird Gott der Herr Gerechtigkeit und Ruhm hervorsprossen lassen vor allen Heidenvölkern. Jesaja sah diesen Tag, wo er nicht mit dreckigen Klamotten vor Gott kommt, sondern mit der Gerechtigkeit, die Gott selber schenkt. Eine Gerechtigkeit, die auch den Heidenvölkern gelten. Freunde, vielleicht freut ihr euch noch nicht darüber, weil ihr euch immer noch durch eure Vergangenheit und den Mist, den ihr seit je in eurem Leben gebaut habt, dreckig, unrein, schambehaftet und nackt fühlt. Ihr dürft das alles aber vor Gott bringen und bei ihm ablegen und euch stattdessen von ihm durch neue Gewänder seine Gerechtigkeit bekleiden. Keine Sünde in deiner Vergangenheit ist zu groß für diese Umhüllung. Er ist freundlicher und liebevoller als Eltern, die ihre kleinen Kinder, nachdem sie sich in Schlamm gesuhlt haben, baden und mit frischem, wohlduftenden Klamotten kleiden. So ist Gott. Das dürft ihr heute zum ersten Mal erleben, falls ihr das noch nie gemacht habt. Und das dürft ihr, Christen, rede ich jetzt an, euch ständig daran erinnern und in dieser Wahrheit ruhen, vor allem wenn der Teufel versucht, uns einzureden, dass wir einmal zu viel verbockt haben. Hört nicht diese Stimme. Jesu Gerechtigkeit umhüllt uns. Und die ist größer als alles, was wir tun. Gott spricht Sünder frei. Gott rechtfertigt die Ungerechten. Das gilt dir, wenn du daran glaubst. Aber wie? Wie kann er schuldige Menschen einfach so freisprechen, ohne dabei seinen eigenen Anspruch an Gerechtigkeit zu kompromittieren? Wie geschieht das? Dazu kommen wir in den zweiten Teil, Vers 25 und 26. Gott gerechtfertigt. Gott gerechtfertigt. Also wir hatten den Sünder gerechtfertigt, jetzt haben wir Gott gerechtfertigt. Wir müssen es klar sehen. Ein Richter, der Ungerechtigkeit nicht verurteilt und eindeutige Straftäter einfach freispricht, ist per Definition kein gerechter Richter. Stellt euch einen Richter vor, der einen Mörder oder einen Dieb nicht ins Gefängnis schickt, sondern freilässt. Wir würden so einen Richter nicht für gerecht halten. Wir würden vielmehr denken, da läuft irgendwas faul. Wie hat er diesen Job bekommen? Genauso wenig können wir Gott für gerecht halten, wenn er Ungerechtigkeit einfach unter den Teppich kehrt. Aber Gott ist nicht so. Gott ist ein vollkommen gerechter Gott, der Ungerechtigkeit nicht duldet, nicht dulden will und nicht dulden kann. Er ist ein Gott, der, wie wir anfangs gehört haben, keineswegs ungestraft lässt, sondern Schuld in jedem Fall heimsucht. Wie kann Gott also Sündern vergeben und Sünder gleichzeitig sehr, sehr ernst nehmen? Wie kann er zugleich gerecht und gnädig gegenüber schuldigen Menschen sein? Wie passen diese Dinge zusammen? Dieses Paradox löst sich im Opfer von Jesus Christus auf. Vers 25. Als Jesus am Kreuz starb, wurde er zum Sündopfer. Der Begriff, die da hinten steckt, hinter dieser deutschen Übersetzung steckt, ist ein Wort reich an Bedeutung. Es hat unterschiedliche Nuancen. Zum einen, es ist ein Opfer, das anstelle von schuldigen Menschen geopfert wird, um die Schuld von diesen Menschen auch zu decken, ja, zuzudecken oder wegzuwischen. Zum anderen drückt dieses Wort auch aus die Abwendung von Zorn. Ja, das heißt, dieses Opfer wendet den Zorn Gottes von den Menschen ab. Also es tut irgendwas mit uns, ja, es reinigt uns und es tut irgendwas mit Gott. Es besänftigt ihn. Wendet Zorn ab. Und das führt dazu, dass Gott und Menschen versöhnt werden können. Das macht das Sühnopfer aus. Ja, das ist, wo dieses Wort Sühn herkommt. Ja, es versöhnt uns. Dabei sollen wir nicht im Kopf haben, dass Gott, der Vater, das irgendwie nicht tun will. Ja? Also er muss besänftigt werden im Sinne von jetzt Gott, bitte das nicht machen. Gott will das, ja? Er hat diese Sündopfer selber bereitgestellt. Da geht es einfach darum, dass er seine Gerechtigkeit, die er auch hat und auch aufrechterhalten will, das muss Genüge getan sein. Und das tut er auch. Und Gott hat seinem Volk eine lebhafte Illustration von diesem Ganzen gegeben. Es war der Versöhnungstag, über den wir gerade gelesen haben, in der Textlesung. Durch den Tag der Versöhnung, der einmal im Jahr stattfand für das jüdische Volk, seit den Tagen Mose, also hunderte Jahre vor Jesus, wurde dem Volk klar, dass sie nicht einfach so in Gottes Gegenwart treten können. Sie mussten durch das Sühnopfer gesühnt werden. Dazu kommt noch ein spannendes Bild. Ich habe ein Folie mitgebracht, um das einfach zu verbildlichen. Also das ist so die Stiftshütte. Da hinten, eure linke Seite, eure linke, da ist, wo die Allerheiligsten war. Ja? Also wo Gottes Gegenwart auf Erde war. Ja? Sein Thron, wenn man so will. Ja? Und in diesem Allerheiligsten gab es diese, also man kann es nicht so gut sehen, aber diese Bundeslade. Und darauf ruhte die Gegenwart Gottes. Diese Bundeslade war wie der Thron Gottes. In dieser Bundeslade beinhaltete zwei Steintafeln von Mose, auf denen das Gesetz, die 10 Gebote, geschrieben war. Das war in dieser Bundeslade drin. Und diese Bundeslade wurde mit einem Deckel zugedeckt. Ja, das ist das, wo die Engel sind. Das ist ein Deckel. Und dieser Deckel hieß, Achtung, der Sühnedeckel. Auf Deutsch sind es zwei unterschiedliche Begriffe, Sühnopfer und Sühnedeckel. Dahinter steht aber nur ein Begriff. Also habt ihr das Bild vor Augen. Das Gesetz, die 10 Gebote, aufgrund dessen die Menschen schuldig waren und verurteilt wurden, wird vom Sühnedeckel, Sühnopfer, zugedeckt. Bringen wir nun alle Aspekte zusammen. Und was haben wir? Jesus Christus. Er erfüllt alle diese Bilder. Er ist zum einen das stellvertretende Sühnopfer, das für die Sünde des Volkes geschlachtet wurde und dessen Blut in das Allerheiligste vor die Gegenwart Gottes mit hineingenommen wurde. Jesus ist auch der opfernde Hohepriester, der allein berechtigt war, in die Gegenwart Gottes zu treten, um Sühnung für das Volk zu vollbringen. Und Jesus ist der Sühnedeckel, der die Anklage des Gesetzes sinnbildlich unterdrückt, niederhält, zudeckt und dann der mit Blut besprengt wird, um für die Übertretungen gegen das Gesetz zu sühnen. Jesus ist das Sühnopfer und der Sühnedeckel zugleich, das durch den Versöhnungstag verbilligt wurde. Das war der Schatten, ja, diese ganze Ritualien damals. Jesus und sein stellvertretender Tod am Kreuz ist die Erfüllung, die Realität. Und in diesem Opfer am Kreuz wurde Gottes Gerechtigkeit erwiesen. Ja, damit wurde Gott gerechtfertigt. Er tut seine Gerechtigkeit Genüge und lässt den Sünder frei. Es mag komisch klingen, warum muss Gott gerechtfertigt werden? Denn aus der Sicht von den Juden, bevor Jesus auf die Erde kam, schien es lange Zeit so, dass Gott Sünde eigentlich nicht so ernst nimmt. Er hat alle diese Gebote gegeben und hat auch gesagt, wer nicht diese Gebote einhält, der soll sterben. Aber über Jahrhunderte hinweg wurde so viel gesündigt, auch durch gläubige Juden. Aber sie haben die Strafe nicht bekommen für ihre Sünde. Wir lesen von vielen Gläubigen, die Gott angenommen hat. Wie passt das zusammen für die Juden damals? Sie haben, also das ließ aufmerksame Juden ratlos zurück. Wie können wir das in Einklang bringen damit, dass Gott vollkommen gerecht ist und Sünde nicht ungestraft lässt? Und die Wahrheit ist, Gott ließ die Sünde der Menschen nicht ungestraft. Er hat sich nur zurückgehalten, sofort zu strafen. Und stattdessen häufte er alles auf. Und dann, als die Zeit kam, lud sich Jesus diesen großen Haufen Sünde auf die Schulter und trug diesen Haufen als Sühnopfer in den Tod hinein. Gottes Zorn über die Sünde der Menschen vor Jesus wurde aufbewahrt, wenn man so will, und kam dann geballt auf Jesus runter. Für uns geht es in die andere Richtung. Gott sah alle unsere Sünden voraus und ließ Jesus damals dafür sterben. Deshalb übt er Gott auch mit uns Zurückhaltung, bevor wir gläubig wurden. Ihr Lieben, zwei Sachen sollen wir mitnehmen. Einerseits sehen wir, dass Gott in der Tat gerecht ist und Sünde Tod ernst nimmt. Er ist nicht nachsichtig, er ist nicht nachgiebig, was seinen Anspruch an Gerechtigkeit betrifft. Lass uns nie auf die Idee kommen und lass uns nie selbst einreden, dass unsere Sünden Gott letztendlich egal sind. Das ist keinesfalls so. Wenn wir Strafe für Sünde noch nicht erlebt haben, liegt das allein an Gottes Geduld und Zurückhaltung. Das hat aber irgendwann ein Ende. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Andererseits aber wird uns klar, wie der gerechte Gott dennoch sündige Menschen, die glauben, rechtfertigen kann, ohne sie selbst ungerecht zu machen. Denn Jesus nahm auf sich all ihre Sünde und all deren Konsequenzen und gab ihnen seine eigene Gerechtigkeit. Kinder, stellt euch vor, ihr seid in der Schule und ihr habt gleich Sport, aber es fällt dir auf, du hast all deine Sportsachen zu Hause vergessen und die Konsequenz dafür ist, dass man nachsitzen muss. Dein Freund kommt und leiht dir all seine Sportsachen, dafür wird er geschimpft und er muss nachsitzen. Ja, das ist ein Bild von dieser Stellvertretung, die wir sehen in der Bibel. Jesus ist so und noch besser. Gott macht keine Abstriche mit seiner Gerechtigkeit, aber durch das Sündopfer, den er selbst bestimmt und versorgt hat, vergibt er uns. Gott bleibt also gerecht, wenn er Ungerechte rechtfertigt. Was folgen wir alles daraus? Da kommen wir jetzt zu den letzten Versen. Ohne Werke gerechtfertigt. Verse 27 bis 31. Die Hauptlektion dieser Stelle lässt sich zusammenfassen in einem Satz. Das findet ihr in Vers 28. Wir werden durch Glauben ohne Werke gerechtfertigt. Bei Gott gilt Glaubensgerechtigkeit, nicht Werksgerechtigkeit. Gott nimmt uns niemals basierend auf unserer eigenen Leistung an, sondern allein, weil wir unser Vertrauen auf Jesu Leistung setzen. Wenn das noch nicht eingedrungen ist, zählt mal später vielleicht, wie oft das Wort Glaube in diesen 11 Versen vorkommen. Ihr könnt es nachher prüfen. Sie sind 9-mal. 2-mal der erste Teil von dem Text, 1-mal in dem zweiten Teil und dann in diesem letzten Teil des Textes 5-mal, nicht weniger als 5-mal. Paulus sagt uns, lasst es bitte in euch eindringen. Es ist Glaube, 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 es ist nicht Werke, es ist Glaube. Es geht nicht um unsere selbst erarbeitete Gerechtigkeit, sondern Gott schenkt Gerechtigkeit allen, die glauben. Sünde werden ohne eigene Werke, ohne eigenen Beitrag, ohne Bußübungen, ohne Selbstkasteiung, ohne eigene Wiedergutmachung, ohne jegliche Leistung gerechtfertigt und freigesprochen. Das unterscheidet Christentum von allen anderen Religionen der Erde. Wenn du Muslim oder Hindu oder Buddhist oder Zeugen Jehova bist, wirst du gelehrt, dass du bestimmte Pflichten erfüllen musst, bevor Gott dich annehmen kann? Die Botschaft von Jesus ist, du schaffst es nicht. Denn Gott ist reiner, gerechter und heiliger und seine Gerechtigkeit höher, als wir denken. Und wir sind unfähiger, seinen Standard zu erreichen, als wir es zugeben wollen. Deshalb haben wir keine Hoffnung, wenn wir uns auf unsere Werke verlassen. Gott sei aber Dank hängt unsere Annahme bei Gott nicht davon ab. Wenn du ohne Werke durch Glauben gerechtfertigt bist, musst du dich niemals fragen, ob du gut genug für Gott bist oder ob du genug getan hast. Denn du bist umhüllt in Jesu Gerechtigkeit. Gott kann dich genauso wenig in die Hölle schicken, wie er seinen Sohn Jesus in die Hölle schicken kann. Rechtfertigung durch den Glauben, ohne eigenen Beitrag, ist gute Nachricht. Es ist aber nicht nur gute Nachricht, es hat auch konkrete Auswirkungen. Da gibt es drei im Text und damit enden wir. Die erste Auswirkung: Wenn unsere Annahme bei Gott nicht von Werken abhängt, sondern uns geschenkt wird, dann gibt es keinen Raum mehr für Stolz und Überheblichkeit. Vers 27. Dieser Vers verwirrt manche. Was meint Paulus mit Gesetz der Werke und Gesetz des Glaubens? Plötzlich gibt es mehrere Gesetze. Gesetz hier meint nicht das Gesetz, sondern hier wird das Wort benutzt im Sinne von Prinzip, ja, oder System. Hier sagt Paulus einfach nur, wenn Gottes Annahme nach dem Prinzip von Werksgerechtigkeit ist, dann hätten wir die Möglichkeit, stolz zu werden und uns über andere zu erheben. Es ist aber nicht nach dem Prinzip von Werksgerechtigkeit, es ist nach dem Prinzip von Glaubensgerechtigkeit. Und somit ist Rühmen und Stolz ausgeschlossen. Lieber Christ, wir haben keinen Grund, uns auf die Schulter zu klopfen. Wir haben keinen Grund, auf ungläubige Menschen herabzuschauen. Wir sind nicht klüger als sie, wir sind nicht besser als sie. Das Einzige, was uns unterscheidet, wir wurden umkleidet. Überkleidet, wenn man so will. Wir sind stattdessen von Stolz befreit. Und befreit von allen den Fallen, die der Stolz birgt. Wir sind befreit von dem Drang, uns beweisen zu müssen. Wir dürfen Schwäche und Fehler zugeben. Wir können akzeptieren, dass wir nicht perfekt sind, ohne dabei sich als minderwertig zu fühlen. Denn unser Wert und unsere Annahme bei Gott nicht von unseren Werken abhängen. Zweite Auswirkung von Glaubensgerechtigkeit. Dass Gott ohne Werke gerechtfertigt bedeutet, dass er sich als der Gott aller Menschen erweist. Vers 29 und 30. Freilich ist schon Gott der Gott aller Menschen. Ja, es gibt nur einen Gott. Aber Menschen haben in der Vergangenheit und heute den Zugang zu Gott von bestimmten ausgrenzenden Werken und Traditionen abhängig gemacht. Zur Zeit von Paulus war das besonders ein Problem unter den Juden in Bezug auf die Nichtjuden. Sie meinten, du kannst den Gott der Bibel nicht als deinen eigenen Gott haben, wenn du nicht bestimmte Bedingungen, wie zum Beispiel die Beschneidung und so weiter, erfüllst. Damit haben die Menschen den Zugang, oder damit haben sie die Menschen den Zugang zu ihrem Gott verwehrt. Aber Gott ist der Gott alle. Man musste nicht erst jüdisch werden oder bestimmte jüdische Merkmale vorweisen oder sittlich rein wie die Juden werden, bevor man Gott als den eigenen Gott bekennen konnte. Rechtfertigung ohne Werke macht das deutlich. Und das ist auch für uns wichtig. Manchmal stellen wir Menschen bewusst oder unbewusst bestimmte Bedingungen auf, bevor sie zu Gott kommen. Vielleicht machen wir das in Bezug auf uns selbst. Wir fordern die Erfüllung von bestimmten Bedingungen und Verhaltensregeln oder ein bestimmtes Moralbild, bevor wir es ihnen oder uns erlauben, zu Gott zu kommen. Ihr könnt euch selber testen. Was würdet ihr sagen, wenn ich sage, man muss zuerst Lücke ausfüllen, bevor Gott jemand annimmt? Wenn da drinnen steht, irgendwas anders als Glaube, dann hört diese Worte, Gott ist der Gott aller. Das bedeutet, gibt es keine Vorbedingungen. Gott ist nicht nur Gott von Menschen, die ein bestimmtes Bild erfüllen. Er ist nicht nur zugänglich für diejenigen, die zu einer bestimmten Gruppe von Menschen gehören. Er ist nicht nur Gott von Menschen, die wie wir aussehen. Er ist der Gott alle, der allen den gleichen Zugang durch den Glauben zu ihm gibt. Er ist allen zugänglich, die durch den Glauben zu ihm kommen. Wir halten den Menschen keine anderen Bedingungen oder Werke vor. Wir halten uns selbst keine anderen Bedingungen oder Werke vor, bevor wir zu Jesus kommen dürften. Drittens und letzte Auswirkung von Glaubensgerechtigkeit. Dass Gott ohne Werke rechtfertigt, führt dazu, dass wir in der Tat Gottes Gesetz erfüllen. Es führt dazu, dass wir Gott ehren und ihn lieben. Und das ist Erfüllung des Gesetzes. Was meine ich damit? Manche fürchten, dass die Lehre von Glaubensgerechtigkeit zu einem gesetzlosen Leben führt. Es ist wie ein Freifahrtschein für die Sünde. Paulus widmet diesem Thema ein ganzes Kapitel später in diesem Brief. Wir werden dieser Frage tiefer nachgehen, wenn wir bei Kapitel 6 ankommen. Also sei gespannt drauf. Aber ein Aspekt ist hier besonders relevant. Paulus sagt hier ganz am Ende, die Lehre der Rechtfertigung durch Glauben bestätigt das Gesetz. Was meint er damit? Zuerst muss man, um Gottes Gerechtigkeit als Geschenk anzunehmen, die Verurteilung durch das Gesetz akzeptieren. Und somit gibt man dem Gesetz Recht. Ich glaube, Paulus meint mehr als das. Also das, aber mehr als das. Glaubensgerechtigkeit, nicht Werksgerechtigkeit, geht Hand in Hand mit Gottes Gesetz. Werksgerechtigkeit ist nicht dienlich, wenn es darum geht, gesetzmäßig zu leben. Glaubensgerechtigkeit aber schon. Gebt euch zwei Beispiele. Werksgerechtigkeit führt, wenn es gut läuft, in Anführungsstrichen, zu Stolz. Mit Stolz kann man aber das Gesetz nicht erfüllen. Denn die Ehre Gottes ist nicht das Ergebnis, sondern die eigene Ehre. Und da kehren wir zum Ausgangspunkt des Problems zurück. Ja, wir haben in Kapitel 1 schon bedacht, das Problem der Sünde ist, dass wir unsere Ehre suchen, nicht Gottes Ehre suchen. Werksgerechtigkeit ist dienlich, um meine Ehre zu suchen. Wenn wir aber dagegen durch Glaubensgerechtigkeit gerechtfertigt wissen, tun wir Gottes Wille für ihn. Um seinetwillen. Zu seiner Ehre. Aus Dankbarkeit heraus. Und dann haben wir die Kehrseite der Medaille. Werksgerechtigkeit führt, wenn es nicht gut läuft, also in Anführungsstrichen, zu Druck und zu Angst. Wir wissen nie, wo wir mit Gott stehen. Wir fühlen uns wie immer wie auf dünnem Eis. Martin Luther erzählte, wie er, bevor er das Evangelium verstand, so eifrig war, alle Gebote zu erfüllen, um sich würdig vor Gott zu machen. Aber dieser Druck führte nur dazu, dass er Gott eigentlich hasste. Das sind seine Worte. Zumindest sehr verbittert gegen Gott. Ja, weil er gesehen hat, ich schaff's nicht. Merkt ihr, was da passiert? Durch Werksgerechtigkeit hat er Gott nicht geliebt. Sein Herz wurde nicht zu Gott gezogen, sondern weg von ihm. Und doch, was ist das Gesetz? Was ist ihr Ziel? Es ist Liebe. Es ist Liebe zu Gott, es ist eine Liebesbeziehung. Es ist der Ausdruck einer Liebesbeziehung zu Gott. Werksgerechtigkeit dient nicht, Gott zu lieben. Glaubensgerechtigkeit aber schon. Menschen, die durch Glauben gerechtfertigt werden, werden befreit und befähigt, Gott zu lieben. Denn wenn du dich von Gott angenommen und geliebt weißt, fühlst du dich dankbar und sicher in ihm. Da kann Beziehung florieren. In dieser Dankbarkeit und Sicherheit kannst du ihn lieben. So wird das Gesetz bestätigt. Gott rechtfertigt die Ungerechten durch Glauben. Und sie lieben ihn dafür. Ich bete.